Verbrechen. Der Podcast.
Liebe True Crime-Freundinnen, es gibt eine neue Folge von Krone Verbrechen mit Martina Brehwein von der Kronenzeitung. Hallo Martina.
Hallo Mischa.
Und mit mir, ich bin Mischa Kronenfels von Krone Hit. Heute melden wir uns mit einem großen Update zurück. Es geht nämlich um einen gelösten Fall, zu dem wir schon im Jahre 2021 eine Folge gemacht haben. Damals ging es um vermisste Personen in einem Krone-Verbrechen-Magazin von Martina Brehwein. Und wir haben damals eine Folge gemacht zur vermissten Jenny Scharinger, die seit dem Jahre 2018 als vermisst galt. Jetzt, vor wenigen Wochen, Martina, gab es traurige Gewissheit. Die Jenny Scharinger ist tot. Wie schon damals vermutet, war der Täter ihr eigener Partner. Martina, bevor wir den Fall jetzt ganz aktuell behandeln, lass uns noch diesen Fall ein bisschen aufrollen, so wie wir es damals gemacht haben. Es ist der 21. Jänner 2018. Die damals 21-jährige Jus-Studentin Jenny ist mit ihrer Freundin unterwegs und hat einen feuchtfröhlichen Abend, bevor alles eskaliert. Was wusste man damals alles, Martina?
Also es war bekannt, dass sie sich eben am Abend des 21. Jänner mit einer guten Freundin getroffen hat, also einer Jugendfreundin. Die beiden jungen Frauen waren in einem Lokal in den Wiener Gürtelbögen unterwegs, haben dort was gegessen, ein bisschen etwas getrunken und hatten es zuerst einmal ziemlich lustig eigentlich, weil sie über die Vergangenheit gesprochen haben, gemeinsame lustige Erlebnisse aus der Vergangenheit. Je später es dann wurde, das ist aber schon öfters passiert, dass dann die Jenny eben ihrer Freundin gegenüber über andere Dinge auch gesprochen hat. Und zwar ging es wieder mal um den Clemens T. Und zwar den Freund der Jenny. Und die Jenny hat immer mehr schon den Entschluss gefasst gehabt, also sich von ihm zu trennen. Ich will davor zu vorweg sagen, die zwei waren seit 1,5 Jahren zusammen. Er ist damals ein paar Monate davor zu ihr in ihre Wohnung gezogen. Sie hatte eine sehr hübsche Wohnung in der Ospelgasse im 20. Bezirk in Wien. Sie hat ihn dann halt genauer kennengelernt durch dieses Zusammenleben. Und der hat halt immer wieder Wutausbrüche gehabt, unbeherrscht, war er kontrollsüchtig auch. Sie hat an diesem Abend eben, um auf diesen Abend nochmal zurückzukommen, hat sie eben ihrer Freundin gesagt, also sie wird ihm auf jeden Fall rauswerfen aus ihrer Wohnung und mit ihm Schluss machen.
Und damit auch angekündigt, dass sie ihn verlassen wird, wie du gerade richtig gesagt hast. Es gibt dann noch, ich kann mich erinnern, im damaligen Krone Verbrechen Magazin hast du ein Selfie drucken lassen, das zeigt die Jenny mit ihrem Freund. Und das ist jenes Bild, das sie ihrer besten Freundin dann auch geschickt hat, im Sinne von, wir sind gut angekommen, ich bin safe. Dass sie nicht safe ist, wussten wir damals schon und wissen wir heute natürlich umso mehr. Damals war die Geschichte so, dass man geglaubt hat, dass sie offenbar das Land verlassen hat. Das ist zumindest die Story, die er erzählt hat.
Also es war dann so, also sie war am 22. spurlos verschwunden. Das wusste aber zuerst einmal niemand, weil sie hatte damals Urlaub. Und man hat geglaubt, also dass sie vielleicht ein paar Tage weggefahren ist und so, auch mit ihm vielleicht. Das kam dann erst ein bisschen zeitverzögert, diese Vermisstenanzeige. Es war so, dadurch hatte der Täter natürlich wahnsinnig viel Zeit, Spuren zu beseitigen. Jedenfalls gab es dann diese Vermisstenanzeige und natürlich war es total seltsam, dass eine junge Frau, die eigentlich voll im Leben steht, die fleißig einem Jus-Studium nachgeht, nebenbei in einem Büro arbeitet, um was dazu zu verdienen, die aus gutem Haus stammt, die Freundinnen hatte. Also es gab keinen Grund für einen Selbstmord. Sie hat ja ein schönes Leben gehabt. Das Einzige, was in ihrem Leben eben nicht funktioniert hat, war diese Beziehung mit diesem jungen Mann. Also jedenfalls gab es diese Ermittlungen dann zu dem vermissten Fall und da ist man dann halt schnell natürlich, weil der Clemens T. ja der Letzte war, der sie gesehen hatte dann in dieser Nacht, von 21. auf den 22. Jänner, kam der dann auch ins Visier der Kripo, logischerweise. Man hat dann einmal ein bisschen etwas überprüft bei ihm. Man hat dann rasch rausgefunden, dass er im Vorfeld von Jennys Verschwinden, nämlich ungefähr ab Herbst 2017 schon, ständig im Internet gegoogelt hat nach der Wirkung von K.O.-Tropfen und anderen Sedativa. Man hat herausgefunden, dass er im Schlafzimmer der Jenny, ohne ihr Wissen natürlich, eine Spy-Kamera montiert hatte und sie immer wieder gefilmt hat. Also es gibt da, man hat da eben auf seinem Computer auch so Filme gefunden, Fotos gefunden, die gemacht wurden, sowohl in seiner Abwesenheit. Dann gibt es auch Fotos von ihr, also wo sie nackt ist, wo man vermuten kann, also Warum hat sie so tief geschlafen? Wurde sie vielleicht einmal betäubt? Dann hat man das Handy untersucht und natürlich Ortungen, nachträgliche Ortungen gemacht. Die Polizei ist draufgekommen, dass er von 22. bis 23. Jänner irrsinnig viel mit seinem Wagen in ganz entlegenen Gebieten, Waldgebieten in Niederösterreich unterwegs war. Er wurde dann mit diesen ganzen belastenden Fakten konfrontiert. Er hat dann gesagt, am Vormittag des 22. Jänner wäre es zwischen ihm und der Jenny zu einem Streit gekommen und sie hätte dann die Wohnung verlassen. Also allein das war ja schon sehr seltsam, weil er hat ja sogar den Streit zugegeben. Hat dann aber behauptet, also er ist sich ganz sicher, dass sie sich freiwillig abgesetzt hat, weil es war ja schon immer ihr Traum, irgendwo anders ein vollkommen neues Leben zu beginnen, was absurd war, weil sie hatte weder ihren Pass mit, noch hatte sie irgendwie wirklich Geld mit oder sonst irgendwas. Nicht einmal ihr Handy hat sie mitgenommen. Und sie hätte ja Geld zur Verfügung gehabt, sie hätte ja von ihrem Sparbuch Geld holen können. Also es war eine unglaubwürdige Version. Und er hat diese Fahrten sozusagen in der ganz einsamen Gegend in Niederösterreich damit erklärt, eben weil sie mit ihm Schluss gemacht hatte, mit ihm gestritten hatte, brauchte er Ruhe für sich und wollte halt ganz alleine in der Natur sein.
Für viele mag diese Aussage etwas unglaubwürdig klingen. Was hat die Polizei eigentlich unternommen?
Es wurden dann umfangreiche Suchaktionen gemacht in diesen Gebieten, die sind aber alle erfolglos. Also erfolglos in dem Sinne, dass man keine Spur von Jenny gefunden hat. Es war dann schon irgendwie so, dass das überlegt wurde, ihn einzusperren, ihm eine Mordklage zu machen, also ihn in Untersuchungshaft zu geben. Es war dann aber so, dass die zuständige Staatsanwältin in dem Fall beschlossen hat, also es gibt keine Leiche, dadurch haben wir keinen Tatbeweis und er bleibt auf freien Fuß.
In Jennys Umfeld gab es natürlich viele Menschen, die der Vision des Clemens T. nicht Glauben geschenkt haben. Insbesondere die Mutter hat viele private Initiativen gestartet, um herauszufinden, was mit ihrer Tochter passiert ist. Du hast viele Interviews mit ihr geführt, die auch abgedruckt wurden. Martina, was sagt denn die Mutter eigentlich, wie sie den Clemens in diesem Zusammenhang sieht? Und erzähl ein bisschen, was sie alles gemacht hat, um herauszufinden, was mit ihrer Tochter passiert ist.
Also sie hat wahnsinnig viel gemacht. Also sie hat immer an seine Schuld geglaubt. Es war dann so, also dass sie wirklich, also aufgrund dessen, dass die Behörden wenig getan haben, hat sie halt wirklich quasi Privatermittlungen gestartet. Sie hat sich dann einen Anwalt genommen, und zwar den Andreas Schweizer, ein Wiener Anwalt, der aber gleichzeitig auch Privatdetektiv ist, sogar Präsident der österreichischen Detektive. Der hat sehr wohl auch Nachforschungen unternommen, sehr viele, ja. Da hat es dann schon ganze Gruppen gegeben, die auch geholfen haben, Freiwillige einfach. Also dort Grabungen zu machen in diesem ganzen Gebiet. Also sie hat ja unaufhörlich dort gegraben, hat dann irgendwie mit Geologen gesprochen, wie das ist, wenn im Boden eine Leiche liegt, was man dann oben vielleicht sehen würde. Da gab es dann, dass man auch über Partikel oder was sich dann an Bäumen im Umfeld verändert. Also sie hat sich da wirklich wahnsinnig damit beschäftigt. Es wurde immer wieder gegraben. Und gleichzeitig hat sie angefangen, also den Clemens T., den sie natürlich vorher ja gekannt hat, weil er ihrer Freund ihrer Tochter war, wirklich zu durchleuchten und ist dann draufgekommen, also dass er schon vor der Jenny eine Gewaltbeziehung hatte, also wo er wirklich also seine damalige Lebensgefährtin schwer verletzt hat und ist dann auch draufgekommen im Laufe der Zeit, dass er immer wieder, man muss auch dazu sagen, der hatte immer relativ viele Freundinnen, weil der kann auf der einen Seite, also vor allem am Anfang einer Beziehung oder er hat auch viele Verhältnisse gehabt, aber am Anfang einer Beziehung kann er wahnsinnig empathisch sein und sehr auf einen Menschen eingehen. Aber dann, wenn ihm irgendetwas nicht passt, neigt er halt wirklich zu Jähzorn, wie ich zuerst schon sagte, diese Kontrollsucht, du gehörst mir, also seine Partnerinnen. Und da gab es eben immer wieder Freundinnen, und die Frau Scharinger wusste ja immer, mit wem er gerade zusammen ist, weil sie ihn wirklich im Visier hatte. Immer wieder Freundinnen, denen dasselbe passiert ist. Gewaltausbrüche, Körperverletzungen. Also wenn sie draufkommen ist, dass er mit irgendjemandem zusammen ist, ist sie zu diesen Frauen hingegangen und hat denen gesagt, mit wem sie es da eigentlich zu tun haben. Dann ihren Verdacht, dass er ihre Tochter umgebracht hat. Manche dieser Frauen haben sich dann wirklich von ihm getrennt. Es ist aber so, wenn das nicht gelungen ist, ist sie sogar zu deren Müttern gegangen und hat denen das erzählt.
Die Mutter von Jenny hat sich halt im wahrsten Sinne des Wortes an seine Fersen geheftet und so über viele Jahre lang. Was hat das mit ihrem Leben eigentlich gemacht und wie ist dieser Clemens eigentlich damit umgegangen, mit dem du ja auch einmal ein Interview geführt hast?
Der hat mir quasi dasselbe erzählt, was ich zuvor gesagt habe bei der Polizei, das, was er bei der Polizei erzählt hat. Und das habe ich gemerkt, also ich habe ihm nicht geglaubt, aber man hätte ihm so diese kurze Zeit, wo man mit ihm spricht, er kann sehr überzeugend sein. Mhm. Also so, dass ich mir kurz gedacht habe, ja, vielleicht stimmt das ja, was der sagt. Also er hat schon eine ziemliche Überzeugungskraft. Ja, und die Mutter, also sie hat sich eben wirklich völlig auf ihn fixiert. Es war ihr großer Wunsch, sie wollte einfach die Sterbliche, sie hat gewusst, dass ihre Tochter tot ist. Die Frau Scharinger ist eine sehr gläubige Frau und sie hat immer gesagt, ja, ihre Tochter ist jetzt beim Herrgott. Aber sie möchte natürlich diese sterblichen Überreste haben, um sie bestatten zu können, um irgendeinen Ort zu haben, wo sie hingehen kann und dann trotzdem noch irgendetwas nahe war, also nahe sein. Und sie wollte auch nicht, dass ihre Tochter natürlich da irgendwo herumliegt, irgendwo in einem Wald. Und sie hat ja auch diese Wohnung in der Ospelgasse, also Jennys Wohnung aus der Ospelgasse, die ja eigentlich der, also den Eltern der Jenny gehört hat. Die schaut ja genauso aus wie an dem Tag, an dem die Jenny daraus verschwunden ist. Und die Frau Scharing ist halt dort auch immer wieder hingefahren und hat sich dort ins Bett gelegt oder hat irgendwelche Gegenstände, die ihrer Tochter gehört haben, also dort wirklich gesammelt. Und die Blumen, die noch ihre Tochter hatte, also die Topfpflanzen, also die gibt es bis jetzt. So gut gepflegt, dass da ja nichts weg ist von ihrer geliebten Tochter. Das war natürlich eine wahnsinnig belastende Zeit. Sie hat doch dann 2023, glaube ich, war das, also hat sie Krebs bekommen. Da haben wirklich alle Ärzte, es waren Schulmediziner, also sie war jetzt nicht bei irgendwelchen Alternativmedizinern oder so, die haben alle gesagt, ja, sie ist krebskrank geworden, weil sie dieses Leid nicht mehr erträgt. Also weil dieses Leid halt wirklich zu groß geworden ist.
Trotz dieser Krebserkrankung hat sie es geschafft, weiterhin zu recherchieren, weiterhin diesen Clemens zu überwachen, auch mit Hilfe von Bekannten. Du hast das ja vorher schon angesprochen, eigentlich hat sie sowohl gewusst, dass ihre Tochter tot ist, als auch wer der Täter ist. Sie hat eigentlich nur noch Beweise gebraucht. Und die hat sie auch bekommen.
Genau. Dadurch, dass sie so viel wusste über ihn, wusste sie auch, dass er immer wieder in diversen Partnerschafts-Dating-Börsen im Internet unterwegs ist. Es war dann so, dass ein Bekannter von ihr dann auch die Idee hat, weil es gab ja da schon wirklich also quasi rundherum also Hobby-Detektive, die ja da auch irgendwie geholfen haben. Und der hat dann irgendwie gemeint, naja, könnt ihr mal versuchen mit ihm in Kontakt zu treten unter einem falschen Profil. Also natürlich nicht als Mann, sondern als Frau. Er hat sich Viviane genannt, ist dann eben mit ihm wirklich, also man wusste ja, auf welchen Börsen er unterwegs ist. Das ist dann wirklich gelungen, dass die zwei in Kontakt kommen. Dadurch, dass ja die Frau Scharinger den so gut durchleuchtet hat, wusste sie ja, und das wusste dann eben der Bekannte von ihr auch, also man gibt sich halt dann so, man geht halt gern in die Natur. Wie gesagt, er ist ja Gärtner, also das interessiert einen und so weiter und so fort. Und dann ist es halt immer weiter dazu gekommen in diesen Chats. Das muss ich dazu sagen, das ist auch eine Datingbörse, über die man sich auch Sprachnachrichten hinterlassen kann. Ich habe diese Sprachnachrichten gehört. Da hat aber natürlich immer nur der Clemens D. gesprochen, weil die vermeintliche Vivian konnte ja nicht antworten, weil das ja eben ein Mann ist. Auf jeden Fall sind die zwei immer vertrauter geworden. Und dann ging es halt immer mehr um das Thema True Crime. Sie haben sich über perfekte Morde unterhalten. Clemens D. hat halt dann irrsinnig viel darüber erzählt, wie ein perfekter Mord zu funktionieren hätte. Also was das Auffälligste für mich daran war, also was er da auch erzählt hat, also bei all seinen perfekten Morden wurde die Leiche immer irgendwo an einsamen Stellen abgelegt. Ja, und er hat da verschiedenste Methoden und so genannt. Und das aber wirklich in einer Form, dass man sagen kann, wenn man das liest, wenn man das hört, merkt man, dass das ein Mensch ist, der sich mit diesem Thema wirklich ausführlichst beschäftigt hat. Also wie lässt man eine Leiche verschwinden? Wie agiert man danach? Aber er hat dann gesagt, naja, das Wichtigste ist ja, wenn man dann die Leiche wirklich irgendwo deponiert, dass man ja nicht ein Handy mit hat oder irgendwelche Dinge, durch die man geortet werden könnte. Und er hat ja auch immer mehr auf ein Treffen gedrängt. Das muss dann Ende März oder so gewesen sein, dieses Jahres, also 2025, hat dann die Mutter dieses ganze Material der Kripo übergeben.
Vielleicht noch eine kleine Zwischenfrage, bevor wir in diesem Handlungsstrang weitergehen. Weiß man jetzt in der Retrospektive, warum er das alles erwähnt hat? Wollte er sich damit irgendwie brüsten oder musste er es langsam loswerden, weil er über all die Jahre das Ganze nicht mehr geheim halten konnte? Also was war sein Motiv, das auf einer Dating-Plattform einer Frau, einer vermeintlichen Frau, überhaupt mitzuteilen?
Also das verstehe ich selber nicht, aber vielleicht hat er das auch vorher schon bei anderen gemacht und man weiß es nur nicht. Vielleicht war das einfach, weil er sich halt sehr viel damit beschäftigt hat, durch seine Tat, vielleicht aber auch, um sich irgendwie das alles von der Seele zu reden. Also das wird dann, er wird ja jetzt demnächst dann einmal gerichtspsychiatrisch untersucht. Ich glaube, da wird man dann vielleicht genauere Gründe dafür erfahren.
Da wird noch einiges Neues rauskommen im Rahmen des Strafprozesses, über den wir sicher auch berichten werden. Die Mutter gibt diese Chats dann an die Polizei, weil sich natürlich jetzt langsam ein Treffen zwischen dem Clemens und der vermeintlichen Datingfrau anbahnt. Das geht natürlich nicht, weil es ein Bekannter von der Mutter ist. Und da schaltet sich dann eine Ermittlerin ein, die sozusagen den Lockvogel spielt.
Die Kripo hat diese ganzen Chats und die Sprachnachrichten auch sehr auffällig gefunden. Und hat dann eine verdeckte Mittlerin eben eingeschalten, also die sozusagen die Rolle der Vivienne übernommen hat. Die haben sich dann auch zweimal miteinander getroffen, also der Clemens D. und diese verdeckte Ermittlerin. Er wollte dann plötzlich bei diesen Treffen nicht mehr über Verbrechen reden, sondern er war dann schon sehr zielgerichtet und wollte halt eher in ein Hotelzimmer gehen mit dieser verdeckten Ermittlerin. Also das heißt, es ist wirklich jetzt zu keinem sozusagen Durchbruch oder Erfolg gekommen. Aber nichtsdestotrotz, diese Chats haben eben so viel von seinem Innersten preisgegeben. Und das war eben nicht, dass er in einer nur theoretischen Form darüber gesprochen hat, also dass er dann wirklich zu Verhören gekommen ist. Und man ihn auch damit konfrontiert hat natürlich. Und er hat dann gesagt, ja, also das alles gründet halt darauf, dass er so ein großes Interesse für True Crime hat und sich immer irgendwie Geschichten im Fernsehen anschaut, Dokumentationen über irgendwelche Killer und dadurch weiß er relativ viel. Aber wirklich, es war in einer Form, also die nicht mehr auf ein Interesse für True Crime Geschichten alleine zurückzuführen ist. Jetzt sind diese Verhöre immer weiter gegangen und er ist natürlich laufend mehr auch unter Druck geraten. Und es war dann wirklich anders als im Jahr 2018, also wo die Staatsanwaltschaft sozusagen gemeint hat, nein, also keine Leiche, keine Anklage. Es war dann schon so, es wurde angefangen zu basteln an einer Mordanklage. Man kann ja auch gegen jemanden eine Mordanklage machen, wenn er noch auf freien Fuß ist. Ich will jetzt noch dazu sagen, also wie er zuletzt gelebt hat, seit Oktober hat er mit einer Frau zusammengelebt, mit einer Gleichaltrigen. Die hat er auch geschlagen. Da hat es auch schon einen Vorfall gegeben. Die war auch schon gewarnt von der Frau Scharinger natürlich. Sie hat zunächst das nicht geglaubt, also dass der gewalttätig sein könnte und so weiter. Ja, und das war dann Anfang November, dass sie wirklich dann von ihm geschlagen wurde. Und auf das hinauf hat dann die Frau Scharinger eigentlich die Anzeige gemacht. Weil es hat sich diese junge Frau dann an die Frau Scharinger gewandt, dann plötzlich. Und sie wollte, wie viele Frauen, die misshandelt werden, eigentlich keine Anzeige machen. Aber die Frau Scharinger hat das getan und hat ja dann die Polizei hingeschickt. Und dann wurden ja auch die Verletzungen festgestellt und dann hat er eine Wegweisung bekommen und alles. Was ich auch noch sagen will, ist also, dass er im Jahr 2024 hat er eine Namensänderung gemacht. Er hat sich umgenannt, also von Clemens T. Der Vorname ist jetzt Mairon gewesen, ja. Das ist ein Name aus Herr der Ringe. In dieser Fantasy-Trilogie ist es zuerst sozusagen der Bewundernswerte, der dann zu Sauron, dem Bösen, dem Abscheulichen, mutiert. Und er hat dann jetzt, aber da nehme ich jetzt schon was vorweg, er hat gesagt, er wollte gut werden.
Er wollte diesen Prozess von Herr der Ringe quasi umkehren,
umdrehen, genau, werden, ja.
Wollte seine alte Identität sozusagen abstreifen, ja. Und hat dann schlussendlich auch ein Geständnis abgelegt. Was sagt er?
Genau, also es ist dann, wie gesagt, der Druck zu groß auf ihn geworden und er ist dann wirklich freiwillig am 7. Dezember zur Polizei gegangen und hat dann ein Geständnis abgelegt, hat dann gesagt, er hat ja am 22. Jänner 2018 gab es am Vormittag eben diesen Streit mit der Jenny. Im Zuge dieses Streits wäre es dann zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Er hätte sie dann gewürgt und sie sei dann plötzlich niedergefallen und er hat dann gemerkt, sie hat keinen Puls mehr. Dann nach ein paar Stunden hätte er sie die Leiche ausgezogen, in eine Truhe verpackt, mit dieser Truhe in seinem Fahrzeug. Dann hätte er sie an eine Stelle nach Großweikersdorf verbracht, die Leiche. Hätte die dort in eine Art Graben gelegt, ein bisschen zugedeckt mit Laub und mit Ästen. So ein paar Wochen später, wie dann schon wirklich die Ermittlungen damals, 2018, gegen ihn im Gang war, er wusste ja, dass er mit seinem Handy damals dort in der Gegend von Groß-Weikersdorf auch unterwegs war, hat er sich gedacht, na, lagere ich die Leiche lieber um, hat dann die Leiche von dort wieder geholt, hat sie zuerst versucht zu zersägen, das hat er dann doch nicht geschafft und hat sie dann am Truppenübungsplatz Allensteig abgelegt, also wieder dorthin verbracht mit seinem Wagen, hat sie zuerst in Folien eingepackt und dort auch wieder unter Laub und Zweigen versteckt.
Das war sein Geständnis und die sterblichen Überreste wurden auch tatsächlich dann dort gefunden?
Wurden dort gefunden, ja.
Natürlich interessiert uns das Schicksal von der Jenny, natürlich interessiert uns auch emotional, wie es der Mutter erging all die Jahre und wie es ihr heute geht. Aber wie hat eigentlich Clemens diese fast 8 Jahre verbracht?
Also er hat in dieser Zeit, außer seinen vielen Frauenbekanntschaften, die er halt immer wieder gehabt hat, eigentlich sehr zurückgezogen gelebt, fast die meiste Zeit bei seinen Eltern. Hat nachts, also ist dann, hat schon als Gärtner weiter teilweise mitunter gearbeitet. Zuletzt auch hat er so einen Teilzeitjob als Monteur gehabt. Er hat nächtelang Computer gespielt, ist ihm sehr im Internet unterwegs gewesen. Seine Anwältin, die Astrid Wagner, hat mit ihm natürlich schon Gespräche in der Haft geführt und hat ihm gefragt, wie haben Sie mit diesen 8 Jahren oder wie haben Sie mit diesem Gewissen umgehen können? Da hat er gesagt, ja, also er hat angeblich anfangs sehr wohl gestehen wollen und sich immer wieder überlegt, dass er gesteht, damit er sein Gewissen erleichtert. Er hat dann auch immer wieder Selbstmordgedanken gehabt, angeblich auch einen Selbstmordversuch deswegen gemacht, weil er damit nicht zurechtgekommen ist. Und er hat dann eben diese Namensänderung gemacht, um sozusagen mit der bösen Vergangenheit abzuschließen und ein guter Mensch zu werden. Er sagt, er hat es hier und da auch geschafft, diese Tat so zu verdrängen, dass er sich gedacht hat, die ist gar nicht passiert. Und er hat sich eingeredet, dass diese Version, die er damals der Kripo präsentiert hat, also dass die Jenny einfach davongelaufen ist, sich ins Ausland abgesetzt hat, das wird schon stimmen. Man weiß, dass das wirklich oft bei Tätern passiert, also dass die langsam selber an ihre Lügen glauben. Und er hat dann auch gesagt, also dass er dann im Endeffekt, er hat sich halt immer von der Frau Scharinger verfolgt gefühlt. Er hat gewusst, dass er eigentlich nicht wirklich sicher ist. Er hat diesem Druck auch wirklich nicht mehr standgehalten.
Aus Sicht der Familie Scharinger muss man natürlich sagen, zum Glück hat die Frau Scharinger nicht aufgegeben, sonst wäre dieser Fall vermutlich nicht geklärt worden. Du bist ja mit der Mutter immer wieder in Kontakt gewesen. Ihr habt euch beide mit Informationen auch versorgt. Wie du schon gesagt hast, hat sie ja immer daran geglaubt, dass er der Täter ist und dass ihre Tochter tot ist. Nun hat sie es allerdings schwarz auf weiß. Wie geht sie heute damit?
Ja, natürlich ist einerseits eine Erleichterung da, dass endlich die sterblichen Überreste ihrer Tochter da sind. Aber natürlich ist es so, sie war in dieser ganzen Zeit eine Getriebene und hat irrsinnige Kraft aufwenden müssen, um das alles also zu bewältigen. Also diese ganzen Nachforschungen, die Grabungen, ständig damit beschäftigt, Tag und Nacht in Wahrheit damit beschäftigt, auf der Suche nach der Leiche ihrer Tochter. Und jetzt ist natürlich etwas abgefallen damit. Jetzt setzt halt der richtige Trauerprozess ein, der natürlich sehr schmerzhaft ist. Und natürlich ist sie jetzt in eine Art tiefes Loch gefallen. Und sie wartet jetzt darauf, dass sie die sterblichen Überreste eben ihres Kindes bekommt, will sie verbrennen lassen. Sie hat ein schönes Haus in Niederösterreich und einen schönen Garten. Und da gibt es einen Rosenstrauch, den die Jenny, wie sie noch ein Mädchen war, gepflanzt hat, der wunderbar blüht. Da hat sie auch immer gesagt, ja, das ist so arg. Andere Sträucher, andere Blumen sind längst eingegangen, nur der blüht und blüht und blüht. So als Zeichen von der Jenny eben. Und sie will dann dort eine Gedenkstätte errichten lassen, neben diesem Rosenstrauch und da eben die Urne mit der Asche reingeben.
Damit beschließen wir diese Folge und damit ist doch dieser Fall geschlossen. Nach fast 8 Jahren wurden die sterblichen Überreste von Jenny Scharinger in Allensteig in Niederösterreich tatsächlich gefunden. Der vermutete Mörder, der mutmaßliche Mörder, zumindest die Mutter hat immer dran geglaubt, dürfte tatsächlich Clemens T. sein, der damalige Freund von Jenny Scharinger. Martina Brewein, wieder mal traurige Gewissheit, dass es einen weiteren Femizid gegeben hat. Auch in unserer nächsten Folge sprechen wir über einen Femizid und zwar über den Fall Steffi P., die sehr bekannte Grazer Influencerin, die von ihrem Freund ebenfalls ermordet wurde. Danke, Martina.
Ich danke dir.
Krone Verbrechen, der Podcast.